Wir haben in den letzten Jahren einen historischen Aktienboom beobachten können. Wenn wir uns dort die Renditen ansehen von populären Indizes, dann liegen wir dort weit oberhalb von den Renditen, die wir auf ganz lange Sicht, auf Jahrzehnte gesehen haben. Also wir haben wirklich einen historischen Aktienboom gesehen und viele Privatanleger, die haben davon kaum profitiert, beziehungsweise nicht in vollem Umfang. Und das hat aus meiner Sicht verschiedene Gründe, über die ich heute mit dir sprechen möchte. Und natürlich sprechen wir dann auch darüber, wie sich das ändern kann, also wie du in Zukunft als Privatanleger auch stärker von diesen Renditen profitieren kannst. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014, also mittlerweile seit mehr als einem Jahrzehnt und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. Auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte, der Newsletter, der kommt auf jeden Fall am Sonntag und da erwarten dich verschiedene Themen, die dich unterstützen bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie. Gerade in turbulenten Zeiten, da habe ich das Ganze in den letzten 12 Jahren am Sonntag eingeordnet, ohne jede Panikmache und immer mit einem Blick auf die Chancen. Das werde ich auch in Zukunft tun, also auch beim nächsten Bärenmarkt. Da hast du am Sonntag dein Geldbildung an deiner Seite und es erwarten dich auch andere Themen am Sonntag. Beispielsweise zeige ich immer wieder auch Bereiche, wo ich selber neues Kapital investiere oder auch ganz konkrete Investment Cases. Und wenn du sagst, ja, das interessiert dich, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Das ist kostenfrei und geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dort auf der Startseite dann mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein ganz wichtiges Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über den historischen Aktienboom, den wir gesehen haben in den letzten Jahren, auch in den letzten 10 Jahren. Man könnte sagen, solange es Geldbildung gibt es seit 2014, haben wir weit überdurchschnittliche Renditen gesehen am Aktienmarkt, am Kapitalmarkt und viele Privatanleger, die haben davon nicht in vollem Umfang oder überhaupt nicht profitiert. Das hat verschiedene Gründe, die werden wir besprechen und dann besprechen wir auch, wie sich das dann perspektivisch ändern kann. Wir besprechen jetzt erstmal die Renditen der letzten 3 Jahre und der letzten 10 Jahre, jeweils mit Stichtag 31.08.2026 vom MSCI World, vom S&P 500 und vom Nasdaq 100, also von 3 US-lastigen Indizes oder reinen US-Indizes, wobei die Unternehmen in diesen Indizes natürlich globale Umsätze haben. Und da gehen wir mal rein und besprechen die Renditen, weil ja auch der amerikanische Kapitalmarkt der mit Abstand größte und wichtigste Kapitalmarkt ist nach der Marktkapitalisierung. Also erstmal die Renditen der letzten 3 Jahre, also wieder die durchschnittlichen Jahresrenditen, Stichtag 31.08.26 der letzten 3 Jahre. MSCI World, was hat der gebracht? Was glaubst du, was hat der MSCI World in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt gebracht? Der MSCI World hat in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt etwas über 20% pro Jahr gebracht. Der S&P 500, dort liegen wir ebenfalls in einer vergleichbaren Größenordnung und zwar liegen wir dort bei ca. 20,7% durchschnittlicher Jahresrendite über die letzten 3 Jahre. Der Nasdaq 100, da liegen wir sogar bei über 24%, weil dort natürlich die großen Tech-Unternehmen, weil die dort einen höheren Anteil haben und durch die Performance von diesen Gesellschaften hat dann das den Index noch stärker überproportional nach vorne angeschoben. Aber erstmal sind diese Renditen auf Indexebene im historischen Kontext natürlich unglaubliche Renditen, also Renditen von über 20% pro Jahr im Durchschnitt über die letzten 3 Jahre. Gut, jetzt können wir sagen, die letzten 3 Jahre, das ist ja auch dann der Startzeitpunkt, der war vielleicht auch günstig, wenn wir sagen, okay, wir hatten ja auch den Bärenmarkt 2022 und wenn wir das jetzt in diesem Zeitraum anschauen, dann haben wir quasi einen günstigen Zeitpunkt getroffen. Deswegen sind die Renditen dann so hoch. Also blicken wir mal auf einen etwas längeren Zeitraum. Sagen wir mal, wir schauen uns jetzt mal die Renditen von 10 Jahren an. Wie waren dort die durchschnittlichen Jahresrenditen bei diesen 3 Indizes? Was glaubst du? Was hat der MSCI World im Durchschnitt über die letzten 10 Jahre generiert, Stichtag 31.08.26. Also Startpunkt wäre dann 31.08.2016. Was war die Rendite? Die durchschnittliche Rendite beim MSCI World, die lag dort bei etwas über 13%. Beim S&P 500 bei ca. 15% und beim Nasdaq 100 durch den kometenhaften Aufstieg von den großen Tech-Gesellschaften, von der unglaublichen Performance, lag dort die Rendite bei über 20%, also bei 20,3% ungefähr im Durchschnitt pro Jahr über die letzten 10 Jahre. Das sind natürlich wahnsinnige Renditen auf Sicht der letzten 3 Jahre, aber auch auf Sicht der letzten 10 Jahre. Wenn wir dort mal die Rendite vom Nasdaq 100 nehmen, also diese 20%, und dort das einfach mal eingeben, also mal überlegen, welches Vermögen entsteht denn eigentlich bei einer Rendite von 20% pro Jahr über 10 Jahre, wenn wir die Steuer außen vor lassen, dann hast du dort ungefähr eine Versechsfachung. Also wenn du 20% pro Jahr im Durchschnitt erzielst, was der Nasdaq 100, ein populärer Index, generiert hat, dann versechsfachst du dein Kapital über 10 Jahre. Auf 20 Jahre, dann würdest du dein Kapital fast ver40-fachen. Das wäre dann natürlich eine wahnsinnige Performance. Das ist übrigens auch ungefähr die Performance, die Berkshire Hathaway auf Jahrzehnte hat, diese 20%, wenn du dir dort die Renditen ansiehst. Also eine wahnsinnige Performance und auch im historischen Vergleich natürlich, wenn wir sagen, was haben amerikanische Aktien generiert über Jahrzehnte oder sogar vielleicht über 100 Jahre und länger, dann liegen wir dort ja eher im Bereich von 9%. Nominal vor Inflation, beispielsweise anhand vom Jahrbuch der UBS zwischen 1900 und 2025, durchschnittliche Jahresrendite bei Aktien, US-Aktien 9,8% pro Jahr. Also können wir erstmal sagen, in den letzten 3 Jahren haben wir am amerikanischen Kapitalmarkt das Doppelte der historischen Durchschnittsrendite gesehen, sogar mehr als das Doppelte. In den letzten 10 Jahren haben wir auch einen deutlichen Renditeaufschlag gesehen, von mehreren Prozentpunkten beim MSCI World, auch beim S&P 500 und sogar bei mehr als dem Doppelten lagen wir beim Nasdaq 100. Also erstmal können wir ganz objektiv sagen, wir haben einen historischen Aktienboom gesehen. Wenn wir sagen, wir vergleichen deshalb mit den ganz langfristigen Renditen, dann ist es objektiv ein historischer Aktienboom gewesen über einige Jahre, aber sogar auch über das gesamte Jahrzehnt. Aus meiner Sicht haben viele Privatanleger davon kaum profitiert oder auf jeden Fall zu wenig profitiert. Und da werden wir uns gleich die Gründe ansehen. Vielleicht noch ein kleiner Einschub. Auch bei Gold ist es so, dass Gold in den letzten 3 Jahren weit überdurchschnittlich performt hat. Gold hat in den letzten 3 Jahren über 30% pro Jahr im Durchschnitt gebracht, in den letzten 5 Jahren ungefähr 20% und in den letzten 10 Jahren ungefähr 13%. Also damit ungefähr vergleichbar mit der Rendite vom MSCI World. Auch das ist bei Gold eine überdurchschnittliche Rendite, wenn wir das jetzt mal wieder auf ganz lange Zeiträume dann vergleichen. Jetzt aber, warum viele Privatanleger aus meiner Sicht von diesem historischen Aktienboom, von diesem historischen Börsenboom zu wenig profitiert haben. Der erste ganz wichtige Punkt ist das Thema der negativen Berichterstattung, dass dort Anleger, und das ist in den letzten 10 Jahren der Fall gewesen, da kannst du aber auch ältere Zeitpunkte ansehen, dass Anleger halt tendenziell den Eindruck vermittelt bekommen, dass aktuell die Zeit zu unsicher ist, dass die Zeit schlecht ist, um zu investieren, dass bald ein Bärenmarkt kommt, dass man erstmal abwarten sollte und dass man jetzt eben nicht investieren sollte oder wenn überhaupt, dass man nur minimal investieren sollte. Was dort am gefährlichsten ist, ist allgemein die Situation, wenn du Leute hast, die vielleicht sogar von der Ausbildung grundsätzlich hier einen wirtschaftlichen Kontext, einen wirtschaftlichen Hintergrund haben und die dann mit einer hohen Konfidenz vortragen, warum jetzt der Zeitpunkt falsch ist und dann bestimmte isolierte Daten dem Publikum präsentieren und dann eben sagen, anhand von diesen Daten ist es jetzt ganz klar, warum jetzt eben ein Bärenmarkt kommt, warum wir vor einem historischen Zusammenbruch stehen. Und in dem Zeitpunkt, wo Anleger das anschauen, da halten Anleger das dann immer für sehr plausibel und glauben, okay, das macht Sinn, die Person muss das auch wissen, weil die Person hat ja eine Ausbildung in dem Bereich und vor allem auch, wenn es mit einer hohen Konfidenz vorgetragen ist, dann ist es aus meiner Sicht eine extrem gefährliche Mischung, weil es eben eine Sicherheit suggeriert, also eine Sicherheit, dass bald ein Zusammenbruch kommt, der dann Anleger dazu bringt, eben nichts zu tun, weil man sagt, der Zeitpunkt ist falsch. Und ich habe ja auch mal einen Podcast gemacht, wo ich eine Rede oder einen Teil von einer Rede zitiert habe von Peter Lynch mit dem Thema, es gibt immer etwas, worüber man sich Sorgen machen kann. Das ist ganz wichtig. Es ist immer unsicher, die Zukunft. Die Zukunft ist per Definition unsicher. Niemand weiß, was morgen passiert, in einer Woche, in einem Jahr. Und wenn du dich halt auf die negativen Themen konzentrierst, dann wirst du im Endeffekt immer sagen, besser vorsichtig sein, besser abwarten, besser jetzt noch nichts machen. Das gilt an der Börse. Da kannst du halt dann noch diverse Themen dir anschauen und zu jedem Zeitpunkt könnte ich dir auch immer Vorträge halten, wo ich mich nur auf die negativen Aspekte konzentriere und dann würdest du nach dem Vortrag dann denken, das ist ja Wahnsinn, das ist ja völlig klar, jetzt nicht zu investieren. Aber das ist halt, dass man quasi mit dem Scheinwerfer nur auf ein Thema geht und das in der Breite gar nicht anschaut, auch nicht beleuchtet zum Beispiel, was man nicht wissen kann, wo eine Überraschung kommen könnte. Also das ist eben das Gefährliche, wenn du Leute hast, die mit einer vollen Konfidenz das vortragen und das hast du in den letzten 10 Jahren zu jedem Zeitpunkt gesehen. Aber auch wenn du noch weiter zurückgehst, hast du das zu jedem Zeitpunkt gesehen. Und natürlich im Rückblick sagen dann Leute, ja, da war das ja klar und so weiter. Aber in dem Moment hast du eben diese Meinungen, diese Einschätzungen, die dann Anleger davon abhalten, am Ende zu investieren. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der Punkt ist auch weitreichender. Das gilt auch für andere Entscheidungen. Also wenn du sagst, ob du dich selbstständig machen sollst, ob du auswandern sollst, ob du eine Familie gründen sollst. Also du wirst zu allen wesentlichen Themen immer auch viele Zögerer, Zauderer hören, die eben sagen, es ist der falsche Zeitpunkt, also die eher pessimistisch unterwegs sind. Also es ist ein generelles Thema und dann ziehen die Jahre an dir vorbei. Aus Jahren werden Jahrzehnte und irgendwann bis zu 50, 60, 70. Und es gab halt immer viele Punkte, warum man dieses und jenes nicht hätte machen sollen. Deswegen ist es halt sehr, sehr gefährlich aus meiner Sicht, wenn man eben sich nur auf dieses Negative konzentriert, weil zu jedem Zeitpunkt du hier genügend Daten finden wirst. Das ist mal der erste Punkt, der ganz wichtig ist. Auch natürlich mit dem Thema, wie Medien funktionieren. Wenn du halt Aufmerksamkeit bekommen willst, dann kannst du das halt über negative Aspekte leichter umsetzen und dann erscheint es Anlegern halt, okay, man liest davon ja überall und deswegen müsste das jetzt so sein, dass eben die Börse vielleicht bald zusammenbricht. Also erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn Kursrückgänge kommen, also selbst wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ja, ich warte jetzt, ich habe jetzt eine hohe Cash-Position, vielleicht warte ich mit 90% von meiner Liquidität oder mit 80%, oder vielleicht auch mit 100%, warte ich im Endeffekt auf den großen Rückgang und dann kaufe ich. Also das hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge, das Thema der Cashquote. Also auch wenn du eine solche Einstellung hast von einem Anleger, dann hast du einen Bärenmarkt, dann hast du einen Kursrückgang wie März 2020 oder auch 2022 oder auch April 2025. Dann hast du den Rückgang. Dann wird sich das immer falsch anfühlen zu investieren, weil du dann ganz viele Meinungen auch hören wirst, warum es weiter runtergehen muss. Wenn du dir anschaust, was teilweise berichtet wurde im März 2020, da haben Leute eine Konfidenz gehabt, es wird weiter runtergehen und am besten den Markt noch shorten, weil es eben so klar ist, so offensichtlich ist, dass es nur fallen kann. Das Gegenteil ist dann ab der 3., 4. Märzwoche 2020 eingetreten. Das war dann der Tiefpunkt, den wir bis heute nie wieder gesehen haben. Kann auch sein, wir werden den nie wieder sehen bei den großen Indizes, weil die Kurse sich mittlerweile ja so stark entwickelt haben. Also der Punkt ist, selbst wenn du dann mit Cash wartest und mit der Einstellung kommst, dann investierst du, dann ist das Problem, dass viele dann eben Meinungen vertrauen, die auch dann wieder mit einer hohen Konfidenz das darstellen, warum es unbedingt weiter runtergehen wird anhand von verschiedenen Indikatoren. Und dann sagen Anleger ja, okay, das erscheint ja plausibel und deswegen mache ich jetzt nichts und warte im Endeffekt. Das ist unglaublich teuer, weil niemand weiß, wo der Tiefpunkt ist. Das ist die Realität. Spielt gar keine Rolle, ob du 50 Jahre Börsenerfahrung hast. Es spielt keine Rolle, ob du mehrere Promotionen hast in einem Börsenkontext, zu einem Börsenthema. Egal, was dein Background ist. Niemand weiß, wo der Tiefpunkt ist. Du kannst dir auch die alten Podcast-Folgen anhören, zum Beispiel zum Corona-Crash. Da habe ich genau das auch gesagt. Also das ist total gefährlich, wenn du dann quasi auf Leute hörst, die sagen, jetzt noch nicht, jetzt ist es noch falsch, weil der beste Zeitpunkt zu kaufen ist tendenziell, wenn es halt am schlechtesten aussieht und es wird da nicht geklingelt. Und erst im Rückspiegel weiß man dann genau, wo unten war. Deswegen muss man dann schrittweise investieren. Also wenn man jetzt warten würde auf eine große Korrektur, auf einen großen Bärenmarkt, dann dürfte man nicht der Hybris verfallen, zu sagen, ich weiß genau, wo unten ist. Also dass wenn der Markt um 30% fällt, dass man dann sagt, der Markt wird sicher um 40% fallen oder um 50%. Das weiß niemand. Und das kann sein, der Markt dreht und erreicht dann den Tiefpunkt nie wieder. So war es zum Beispiel im März 2020. Und das ist also der zweite Punkt, dass beim nächsten Bärenmarkt wird es wieder so sein. Da wirst du wieder ganz viele Stimmen hören, die dann eben sagen, jetzt nicht investieren, weil die Bewertungen noch zu hoch sind oder dieses und jenes. Und die Antwort ist, niemand weiß es. Und das kann blitzschnell gehen. Der Tiefpunkt ist erst im Rückspiegel klar. Und deswegen brauchst du immer auch wenn man viel Börsenerfahrung hat, braucht man Demut. Und man darf nicht sich in irgendwelche Analysen verlieben, dass man glaubt, man kann das timen, weil das niemand timen kann. Also nächster Bärenmarkt, an dem Punkt erinnern und daran denken, dass man dann eben auch handeln muss, wenn man darauf gewartet hat. Dass man dann handeln muss, zum Beispiel ab minus 20%, dass man dann eben sagt, man legt langsam los. Dritter Punkt, warum viele Anleger zu wenig davon profitiert haben, ist das Thema der Überbewertung. Also, dass eben etwas überbewertet ist. Das heißt, der allgemeine amerikanische Aktienmarkt oder, also in der Regel jetzt bei den Indizes sprechen wir von einem breiteren Markt, wo eben viele Werte enthalten sind, mittlerweile natürlich mit einer hohen Konzentrierung, aber dass man eben dann sagt, Schiller-KGV zum Beispiel, wo man eben sagt, okay, die Gewinne geglättet über einen längeren Zeitraum, relativ eben zur Kapitalisierung. Und da sagt man halt dann, okay, das ist jetzt so und so das Level und deswegen auf keinen Fall investieren. Das ist auch etwas, wo ganz viele Anleger abgehalten hat zu investieren. Zum Beispiel 2016, also es war dann vor 10 Jahren im Endeffekt, hast du auch viele Beiträge gehabt, dass eben die Bewertung zu hoch ist, dass die Bewertung dazu führen wird, dass US-Aktien nicht so stark performen werden. Und in den letzten 10 Jahren war das Gegenteil dann der Fall. Es war eine historische Rendite, also im positiven Sinne, die wir gesehen haben. Und hier ist halt wieder die Frage oder das Thema, dass es dargestellt wird, als ob eine Überbewertung objektiv feststellbar ist. Eine Überbewertung, also du kannst natürlich sagen, anhand einer bestimmten Metrik, zum Beispiel Schiller-KGV, ist das im historischen Kontext eben erhöht. Aber du musst halt schauen, was steckt dann dahinter. Beispielsweise, dass du eine andere Indexkomposition heute hast. Wenn Technologie einen größeren Anteil ausmacht, dann gehen die Multiples auch natürlich rauf, weil Technologie in der Regel einen höheren Multiple verdient. Und heute ist ja der Technologieanteil viel größer. Also wenn du heute zum Beispiel jetzt das KGV vergleichst mit dem von vor 20 Jahren, da macht es nicht so viel Sinn. Also wenn man nur das vergleicht und nicht mit Kontext, weil du eben eine andere Indexkomposition hast und die Unternehmen heute, also die Technologieunternehmen eben einen höheren Anteil ausmachen und die einen höheren Multiple auch verdienen, nur ein kleiner Aspekt. Aber auch Bilanzstärke, Margen, andere Aspekte, das siehst du beim KGV zum Beispiel gar nicht. Also das ist eben, wenn Leute Überbewertung als etwas Objektives feststellen, das ist nicht etwas Objektives, weil am Ende geht es ja auch ums Wachstum. Und in den letzten 10 Jahren war das eben so, dass das Wachstum massiv überrascht hat. Also das Gewinnwachstum im Sinne von den Umsatzsteigerungen und auch von den Margensteigerungen. Wir haben heute rekordhohe Margen. Und wenn du das gesagt hättest vor 10 Jahren, hätten die meisten gesagt, das ist gar nicht möglich oder das ist unrealistisch. Also wenn jemand vor 10 Jahren gesagt hat, der Markt ist zu hoch, gut, dann kann er sagen im historischen Vergleich, aber die Frage ist halt, welches Wachstum wird in Zukunft kommen? Und das kennt halt auch keiner. Also es kann positiv überraschen. Und das war in den letzten 10 Jahren der Fall, dass das Gewinnwachstum stark überrascht hat und dass eben dann die Rendite so angeschoben hat. Und das gilt natürlich auch nach vorne, dass auch dort das Gewinnwachstum, dass es unbekannt ist, dass auch das wieder überraschen könnte. auch wenn es natürlich irgendwann wieder eine Orientierung zum Mittelwert geben wird. Aber das ist der dritte Punkt. Also wann immer jemand sagt, das ist eine Überbewertung, das kannst du auch bei einer einzelnen Aktie sagen, dann ist es im Endeffekt eine Meinung von einem Anleger oder von einem Institut, von einer Bank. Aber das kann vollkommen falsch sein, weil das Gewinnwachstum falsch eingeschätzt wird, weil es viel größer sein wird und dann kann es sogar günstig im Rückblick gewesen sein. Das hast du auch bei anderen Anlageklassen, zum Beispiel bei Wohnimmobilien. Da gab es auch von der Bundesbank, das dürfte so 2012 um den Dreh gewesen sein, da gab es Warnungen, dass das eben eine Spekulationsblase ist. Also die Preise von Wohnimmobilien, dass es da Anhaltspunkte gibt. Und dann eben begründet auch mit einer bestimmten Sichtweise. Im folgenden Jahrzehnt haben sich teilweise die Preise vervielfacht. In Berlin zum Beispiel. Aber verdoppelt und mehr in vielen Ballungszentren. Also eine vollkommene Fehleinschätzung, weil eben die Zukunft abhängig ist von anderen Parametern wie Mietsteigerung, Zinsentwicklung und dort natürlich die Zinsentwicklung dann sehr stark überrascht hat, weil die Zinsen halt sehr lange dann sehr niedrig waren. Also der Punkt ist, wenn du jemand hast, auch wenn jemand vom Fach in Anführungszeichen ist und jemand es plausibel vorträgt, musst du dir immer im Klaren sein, dass das nicht eine objektive Tatsache ist. Das ist nicht wie zu sagen, wir haben so und so viel Grad draußen oder das ist die Höhe, die du objektiv messen kannst, wo es keine Meinung gibt, wenn das ein anderer auch misst. Dann kommt man zum gleichen Ergebnis oder irgendwie eine Formel in der Mathematik. Es gibt ein Ergebnis, fertig. Da gibt es dann keine Meinung. Überbewertung, Unternehmensbewertung ist immer subjektiv. Und auch das Thema Überbewertung ist eben subjektiv. Und viele Anleger haben dann eben auch Leuten vertraut oder gesagt, gut, da sagt jemand überbewertet, deswegen investiere ich jetzt nicht mehr beispielsweise, weil es eben überbewertet ist. Das gilt für fast alle Anlageklassen im Endeffekt oder auch das Label Spekulationsblase, habe ich auch mal einen Podcast dazu gemacht. Das ist auch sowas von inflationär, wie das verwendet wurde. Und dahinter steht ja das, dass Leute glauben, wenn jetzt jemand sagt, das ist eine Spekulationsblase, dass es objektiv zu teuer ist, also objektiv zu weit entfernt ist vom fairen Wert und deswegen fallen muss. Aber das ist an sich eben schon eine Fehleinschätzung, weil es eben nicht objektiv ist, sondern es ist eben subjektiv, weil sowas wie Wachstumserwartungen und andere Themen, das sind keine objektiven Entwicklungen, sondern es ist halt die Einschätzung von jemand, der sagt, das Wachstum wird geringer ausfallen, deswegen ist heute halt das KGV zu hoch beispielsweise. Also auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, Anleger haben oft aus Angst, dass die Gewinne wieder weg sind, zu schnell Gewinne mitgenommen und haben dann später den Einstieg nicht mehr gefunden. Weil wenn du jetzt Gewinne hast und dann gibt es irgendwie negative Nachrichten, es gibt irgendwie politischen Entwicklungen oder Zinsentwicklungen, egal was, es sind ja immer andere Themen oder geopolitische Eskalationen. Und du hast jetzt einen Gewinn zum Beispiel beim MSCI World, beim S&P 500. Wir reden jetzt, sagen wir mal, über das Jahr 2018 oder 2019. Und dann sagst du, jetzt habe ich dort einen Gewinn. Und dann sagst du, gut, da verkaufe ich jetzt vielleicht auch komplett. Das ist auch immer dieses Binäre, dass Anleger dann vielleicht sogar sagen, sie gehen komplett raus, nehmen die gesamten Gewinne mit. Gut, dann ist die Frage, wann kaufst du dann wieder? Hat das, was du für relevant erachtest, was vorgetragen wird, hat das überhaupt eine Relevanz langfristig für die Börse oder eben nicht? Und dann findest du den Einstieg nicht mehr und dann 10 Jahre später stehen die Kurse wo komplett anders. Und vielleicht glaubst du erstmal kurzfristig, dass das ein kluger Schachzug war. Oder du sagst, du verkaufst, die Kurse fallen, dann denkst du erstmal, mein Gott, war das ein genialer Schachzug. Aber das ist zeitbezogen, wenn du dann 10 Jahre später drauf schaust, dann kann es sein, dass der geniale Schachzug eben zum katastrophalen Schachzug mutiert ist. Das ist übrigens generell ein Thema. Ob etwas eine gute Entscheidung ist oder eine schlechte Entscheidung, ist zeitpunktbezogen. Es ist oft so, bei wirtschaftlichen Sachen, dass du erst vielleicht glaubst, es war gar keine so gute Entscheidung. Einige Jahre später war es aber eine geniale Entscheidung, weil das halt erst Zeit gebraucht hat, bis sich das dann entfaltet. Also das Thema der Gewinnmitnahme ist vor allem bei handelbaren Wertpapieren ein Riesenthema, weil natürlich du die Gewinne, also wenn du das Geld nicht benötigst und du sagst, du willst ja ganz langfristig investieren, dann macht es halt am meisten Sinn, im Endeffekt immer wesentlich investiert zu bleiben. Und wenn du Einzelaktien hast, da ist es so, dass es da dann ganz wichtig ist, wenn du mal Themen hast, die sich gut entwickeln, dass du nicht sagst, nach 10%, nach 30% nimmst du die Gewinne mit, wenn der Investment Case noch intakt ist, weil am Ende einzelne wenige Themen werden das nach oben treiben. So ist es ja auch auf Indexebene. Und das ist halt immer, dass diese Gewinnmitnahme erfolgt, weil man irgendwie Angst hat wegen negativen Entwicklungen, vielleicht kurzfristig sogar recht hat, dann aber eben nicht mehr wieder kauft. Oder auch sowas, dass du halt dann einfach erstmal ein Glücksgefühl hast. Also wenn du Gewinne realisierst, dann löst es erstmal Dopamin aus. Dann denkt man erstmal, ja klasse, jetzt habe ich das eingeloggt. Aber wenn du halt auf Jahrzehnte das siehst, dann ist es nicht das, wie du das Geld verdienst. Und in anderen Bereichen, zum Beispiel wenn du selbstständig bist oder wenn du Immobilien hast, da bleibst du ganz automatisch langfristig dabei und irgendwann hast du halt dann einen Multibagger auf Jahrzehnte bei einer Immobilie beispielsweise, aber zwischendurch hast du immer wieder Gewinne verloren und alles Mögliche ist passiert. Also das ist halt das Problem der Börse, dass man dort konstant entscheiden kann und die Angst oft auch zu großen Gewinnmitnahmen treibt, dass du mal irgendwo reduzierst, weil du vielleicht das Geld auch brauchst oder eine andere Idee hast, weil du die Aktienquote reduzieren kannst. Das meine ich damit nicht, sondern dass man sagt, ich verkaufe jetzt ein ETF auf den S&P 500 komplett, weil ich Angst habe aus dem und dem Grund. Und das hast du dann irgendwann mal 2018, 19 gemacht beispielsweise und dann nie wieder den Einstieg gefunden. Also das ist so ein anderer Punkt, der dazu führt, dass Anleger dann am Ende nicht die Rendite verdienen, die möglich gewesen ist. Dann der nächste Punkt ist das Thema Trading. Das geht in die gleiche Richtung. Also, dass man dann sagt, man verkauft, um später wieder günstiger zu kaufen, aufgrund von bestimmten Signalen. Also, dass man sagt, aufgrund der Charttechnik, weil jemand das sagt, wegen Angst vor politischen Entwicklungen oder irgendwelchen Zinsentwicklungen oder anderen Themen, dass man sagt, man geht raus und will später wieder reingehen. Das kann einmal funktionieren, das kann zweimal funktionieren. Aber das wird auf 20 Jahre oder länger ganz, 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 ganz schwierig, das profitabel zu timen, dass du immer wieder, du musst ja zum guten Zeitpunkt rausgehen und dann auch wieder reingehen zum richtigen Zeitpunkt. Und selbst wenn du jetzt verkaufst, das fällt, dann ist ja die Frage, wann kaufst du dann wieder? Vielleicht baust du eine kleinere Position wieder auf und am Ende hast dir das trotzdem kein Geld gebracht, weil du nicht mit der vollen Position wieder reingehst. Also generell, wenn der Investment Case weiter intakt ist, bei einem Index, aber auch bei einer Einzelaktie, dann will ich tendenziell einfach immer weiter investiert bleiben und nicht sagen, ich time das jetzt irgendwie, weil was wird dann die Notenbank sagen oder was wird irgendwie jemand anderes sagen oder wegen welchen politischen Entwicklungen. Du kannst dir das so vorstellen, angenommen, du hast eine Zahnarztpraxis, du bist selbstständig, dann wirst du ja nicht die Entscheidung, ob du nächsten Montag wieder antrittst oder in 2 Wochen, in 3 Wochen, ob du da wieder antrittst in der Praxis. Das machst du ja nicht abhängig davon, was ein US-Präsident sagt, was der Wechselkurs macht, was die Wirtschaftsdaten sind, was die Inflationsdaten machen, was die Zinsen machen. Das machst du ja nicht davon abhängig. Du betreibst es ja langfristig und versuchst wahrscheinlich die Praxis halt immer besser zu führen, dass sich das gut entwickelt. Aber das ist alles in irgendwelche Nebengeräusche. Und eine Aktie ist am Ende ja auch ein Anteil an einer Firma. Und viele überschätzen diese ganzen Nebengeräusche. Natürlich spielen die Zinsen mit rein, natürlich spielen politische Entwicklungen vielleicht kurzfristig mit rein, aber es ist nicht der Game Change oder der Faktor, der am Ende das dann investable oder uninvestable macht, sondern es sind im Endeffekt halt irgendwelche Nebengeräusche, die natürlich medial dann sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber wenn du überlegst, was ist es wieder, dann investierst du ja langfristig. Oder wenn du eine Wohnimmobilie in München hast, dann machst du das ja auch nicht abhängig, hältst du die Immobilie jetzt noch von irgendeiner Äußerung, was in den USA gesagt wurde, was die Notenbank sagt, wer der neue Notenbankpräsident ist, wie der eingestellt ist, ob der eher eben Zinsen anheben will, ob die eher senken will. Also das sind ja völlige Nebengeräusche. Das würde ja keiner als einen relevanten Datenpunkt ansehen. Aber in der Börse wird es ja so gemacht, dass man dann sagt, weil man Angst hat, dass die Notenbank das und das macht, verkauft man Aktien zum Beispiel in größerem Umfang. Und am Ende ist eine Aktie auch ein Anteil an einer Firma. Und dieses immer wieder günstiger Einsteigen wird eben nicht gelingen auf lange Sicht. Und was dort auch wieder der Punkt ist, es gilt eigentlich bei allen Punkten. Am gefährlichsten sind eben Beiträge, wenn Leute mit hoher Konfidenz das vortragen. Aspekte, die niemand wissen kann oder eben sagen, das ist eine Überbewertung, das objektiv darstellen oder die eben sagen, die Charttechnik liefert jetzt ein verlässliches Signal, warum man jetzt verkaufen sollte. Vielleicht klappt es einmal per Zufall, aber das wird wiederholbar nicht klappen. Und am Ende kostet dich das halt die Rendite, weil die Rendite, die wir am Anfang diskutiert hatten, auf Sicht der letzten 3 Jahre, auf Sicht der letzten 10 Jahre, die hast du ja nur, wenn du investiert bleibst. Also wenn du eben die ganz guten Tage nicht hast, dann hast du ja diese Rendite wieder nicht. Ist ja auch ein Thema, was wir oft diskutiert hatten, dass eben wenige Tage am Ende entscheidend sind. Also wenige positive Tage treiben den Markt. Also Trading, auch ein großes Thema. Es gibt noch viele weitere Aspekte sicherlich. Aber das sind für mich ganz zentrale Aspekte, warum Privatanleger von dieser historischen Rendite oft leider nicht komplett profitiert haben, aus diesen diskutierten Gründen. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, geht es natürlich heute darum, weil die Vergangenheit ist ja abgelaufen, egal, vielleicht war es bei dir jetzt so, dass du profitiert hast, vielleicht hast du nicht komplett profitiert oder bist unzufrieden oder du kannst deine Rendite auch mal anschauen. Wenn du in den letzten Jahren nicht mindestens 10% pro Jahr hast, dann ist es eine Rendite, die weit abgeschlagen natürlich ist vom Aktienmarkt, weil wir eben so historische Renditen gesehen haben. Also da musst du es auch im Kontext natürlich von diesen Renditen sehen. Und wenn wir das jetzt nach vorne schauen, weil das ist ja jetzt mal die Vergangenheit und nach vorne gerichtet, ist aus meiner Sicht das ganz wichtig. So mache ich es selber ja auch. Habe ich auch mal einen Podcast gemacht, warum der nächste Bärenmarkt mich ein Vermögen kosten wird, weil ich so viel Kapital wie noch nie investiert habe. Aber natürlich, auch wenn der Bärenmarkt kommt, werde ich dann nach dem Bärenmarkt immer noch top dastehen, weil ich ja so hohe Renditen in den letzten 10 Jahren und deutlich länger verdient habe. Also nach vorne gerichtet, erstens immer signifikant investiert bleiben, wenn du das Geld sehr langfristig nicht brauchst und der grundsätzliche Investment Case intakt ist, sei es jetzt bei ETFs oder auch bei einzelnen Themen. Das ist ganz wichtig. Also auch wenn die Zeiten stürmisch erscheinen, auch wenn es irgendwie scheinbar gute Gründe gibt, warum eben jetzt die Aktien schlecht performen sollten, ich würde immer signifikant investiert bleiben, zum Beispiel mindestens 50% von dem investierbaren Vermögen, dass man dort investiert bleibt. Und man kann natürlich dann sagen, man ist etwas offensiver oder leicht defensiver, aber signifikant würde ich immer investiert bleiben, weil man es eben auch nicht timen kann. Und da kommt wieder das Beispiel mit der Zahnarztpraxis. Du machst es nicht abhängig, was die Zinsen machen oder irgendwas anderes. Du machst es einfach langfristig. Oder egal, was du machst, wenn du irgendeine Selbstständigkeit hast, dann machst du das nicht davon abhängig von irgendwelchen Nebengeräuschen. Nur wenn etwas ganz Fundamentales ist, wenn du in einer Branche aktiv bist, wo du siehst, das geht langfristig nicht mehr, das macht keinen Sinn mehr, dann wirst du vielleicht zum Ergebnis kommen, dass du das dann eben einstellst. Und das ist aber dann die Ausnahme. In der Regel ist das ja nicht der Fall, sondern man macht weiter und konzentriert sich darauf, das eben weiter auszubauen. Also immer signifikant investiert bleiben, das ist ganz wichtig. Zumindest 50% zum Beispiel, das ist so meine Größenordnung. Natürlich, wenn jetzt irgendwas ganz Verrücktes wäre, aus meiner Sicht, vielleicht würde ich das aufweichen. Das war bisher, seit ich an der Börse aktiv bin, noch nicht der Fall. Aber wenn es der Fall sein würde, würde ich das vielleicht aufweichen. Aber da würde ich sehr viel Demut haben, weil egal, welchen Parameter man sich anschaut, ist es schwierig zu timen. Und du musst ja auch immer investiert sein. Und wenn du ein gewisses Vermögen hast, dann ist ja auch nicht die Alternative zu sagen, du wartest jetzt nur in Anleihen, du bist nur in Gold. Du willst ja, du musst ja im Produktivvermögen auch sein zum gewissen Teil, weil du immer investiert sein musst in irgendetwas. Und nur in Anleihen macht dann auch keinen Sinn, wenn du halt langfristig das Geld noch investiert lassen kannst. Der zweite Punkt ist, das sage ich auch, solange es Geldbildung schon gibt, seit 2014, immer sofort beginnen zu investieren. Also wenn du heute jetzt neu investieren willst, du hast jetzt Geld von einem Immobilienverkauf oder von einem Firmenverkauf oder geerbt oder Schenkung oder was auch immer und du hast noch nichts investiert, ich würde immer sofort investieren. Also nicht das Gesamte, aber ich würde immer beginnen, sofort zu investieren. Auch wenn du sagst oder auch wenn man zum Beispiel den Zeitpunkt für schlecht hält, im Sinne der Bewertungen oder andere Aspekte, wenn man sagt Allzeithoch, wobei das ja nichts aussagt im Endeffekt, habe ich ja auch schon öfters im Newsletter geschrieben, weil Allzeithoch ist ja, die Frage ist ja, was steht da dahinter? Aber ich würde immer beginnen, sofort zu investieren, damit du schon mal den Fuß in der Tür hast und auch das berücksichtigst, dass du eben demütig bist in Bezug auf das Timing. Dann das Thema konsequent auf die Chancen konzentrieren und vor allem bei Krisen optimistisch bleiben. Also wenn die nächste große Krise kommt, also Krise, die sich auch an der Börse materialisiert, dass wir wirklich Panik an der Börse haben, dann macht es Sinn, optimistisch zu bleiben. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter, egal was die Krise ist, egal wie schlecht die Stimmung dann ist. Es wird immer weitergehen. Und wenn es nicht weitergeht, dann ist die Börse, dann ist der Kapitalmarkt, dann ist dein Depot das kleinste Problem. Also kannst du einfach mal davon ausgehen oder optimistisch sein, wenn eine Krise kommt und auch demütig sein. Niemand kennt den Tiefpunkt und dann eben zugreifen, auf die Chancen konzentrieren, wenn du dann Liquidität auf der Seite hast, aber auf keinen Fall dann irgendwie sagen, du wartest auf irgendeine charttechnische Formation, auf irgendwie Kennzahlen und dann würdest du erst investieren, weil das niemand weiß und das am Ende halt dazu führt, dass du dann nicht investieren wirst oder halt immer weiter abwartest. Und wenn du halt sagst, ja, du willst eben Geldbildung an deiner Seite wissen, dann kannst du auf geldbildung.de gehen. Da gibt es sonntäglich den Newsletter seit 2014, also jetzt ziemlich genau 12 Jahre. Und ansonsten kannst du auch auf geldbildung-inner-circle.de gehen. Das ist im Endeffekt ein Format, wo es jeden Monat ein Webinar gibt, wo wir uns ganz konkrete Sachen anschauen, wo ich auch ein Echtgelddepot habe. Da habe ich, seit es dieses Format gibt und es gibt schon sehr lange, habe ich jetzt das zweite Echtgelddepot, was auch schon jahrelang läuft. Da habe ich auch eine Rendite von über 20% pro Jahr. Nach vorne gerichtet kenne ich die Rendite von mir auch nicht, aber das war in den letzten Jahren dort der Fall. Da konnten wir stark profitieren, auch von dieser erfreulichen Entwicklung an der Börse. Aktuell sind die Tore auch offen, jetzt Mitte September. Also einfach auf geldbildung-inner-circle.de gehen. Wenn wir uns jetzt anschauen, die letzten 10 Jahre, dann war die Rendite auf Indexebene beim amerikanischen Kapitalmarkt sehr hoch im Kontext der langfristigen Renditen. Das ist mal objektiv so. Das hatten wir am Anfang diskutiert. Wir werden wieder eine Phase bekommen mit sehr schwachen Renditen. Das wird auch mal wieder vielleicht sogar ein verlorenes Jahrzehnt geben. Das ist ja auch das, wo die Leute seit Jahren davor warnen. Bisher ist es nicht eingetreten. Man kann das nicht timen. Also niemand weiß, wann das verlorene Jahrzehnt kommt. Und in 2026 haben wir eine fulminante Gewinnentwicklung gesehen. Der S&P 500 hat über 10% zugelegt, 11, irgendwas Prozent, jetzt wo ich die Folge aufnehme, seit Jahresanfang. Die Gewinne haben noch viel stärker zugelegt. Also der Markt ist sogar günstiger geworden im Endeffekt. Und natürlich wird irgendwann eine Rezession kommen. Irgendwann werden dann wegen der Rezession die Gewinne einbrechen. Und dann werden wir auch wieder einen Bärenmarkt haben. Aber niemand weiß halt von welchem Punkt. Und das kannst du halt nicht timen. Deswegen würde ich trotzdem eben auch weiter investieren, auch in hochkapitalisierte amerikanische Aktien. Man kann natürlich über die Gewichtung streiten. Man kann sagen, man ist jetzt offensiver oder weniger offensiv. Vielleicht ist man ein Stück weit weniger offensiv. Aber ich würde mich nicht davon abhalten lassen, wenn Leute jetzt vortragen und sagen, das sind eben die Renditen der Vergangenheit und jetzt stehen wir vor dem verlorenen Jahrzehnt, weil natürlich wird man irgendwann recht haben. Das wird irgendwann kommen, aber das kannst du halt nicht timen. Und das kann halt sein, die Märkte laufen noch einige Jahre weiter positiv, dann vielleicht einige Jahre seitwärts oder fallen, ein Bärenmarkt. Also das kann man nicht timen. Also ich würde da immer investiert bleiben, auch neues Kapital investieren. Aber natürlich, wenn wir die Daten anschauen, dann ist es unwahrscheinlich, dass wir jetzt quasi, dass sich das alles jetzt verändert hat. Also wenn wir sagen, von 1900 bis 2025 hat der Markt irgendwie 10% abgeworfen und das ändert sich jetzt in den nächsten Jahrzehnten, dass wir jetzt immer 15% abwerfen, immer 20% abwerfen. Das halte ich jetzt für unwahrscheinlich, weil es wird irgendwann schon wieder diese Annäherung geben. Und nachdem wir jetzt diese hohe Performance hatten, gibt es natürlich die Gefahr, dass wir irgendwann eine Underperformance haben. Weil wenn wir jetzt halt in den letzten 10 Jahren 15% oder 20% sogar hatten, dann gibt es irgendwann auch mal nur 5% oder sogar weniger. Aber wie gesagt, das kann man nicht timen. Und auch da wieder, wenn Leute das vortragen mit einer Konfidenz, vorsichtig sein. Das ist teilweise das Gleiche, was Leute vor 10 Jahren gesagt haben, wo dann jetzt im Rückblick das Gegenteil eingetreten ist und wir die ständig gar nicht mehr sehen werden wahrscheinlich. Und am Ende würde ich ja eh nur Geld in Aktien investieren, was du langfristig, also mindestens 10 Jahre nicht brauchst und wo du auch die Schwankungen aushalten kannst. Weil natürlich werden wir auf Jahrzehnte immer Phasen auch wieder haben, wo der Markt um 20-30% oder vielleicht auch in Extremfällen die Finanzkrise noch deutlich mehr einbricht. Und da ist ja das Wichtigste, dass du das Geld da nicht brauchst, dass du investiert bleiben kannst. Und wenn du in verschiedenen Märkten investiert bist, wenn du auch Edelmetalle hast und andere Themen, dann wirst du auch in manchen Bereichen weniger stark getroffen und dann gleicht sich das ein Stück weit aus. Und so würde ich das im Endeffekt sehen. Das war heute das Thema. Und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute beende ich die Folge mit einem Zitat von Howard Marks aus seinem Buch The Most Important Thing. Dort hat er Folgendes geschrieben. Day traders considered themselves successful if they bought a stock at $10 and sold at $11, bought it back the next week at $24 and sold at $25, and bought it a week later at $39 and sold at $40. If you can't see the flaw in this, that the trader made $3 in a stock that appreciated by $30, you probably shouldn't read the rest of this book.